Also, ich darf euch begrüßen von meiner Seite und ich darf euch auch beglückwünschen. Vor allem, weil ich glaube, ihr habt heute schon einige Sachen richtig gemacht. Ihr habt es geschafft, hier zu sein. Das ist schon ein richtiges Ziel, was ihr erreicht habt. Das möchte ich euch beglückwünschen. Und ich nicht nur beglückwünschen, ich würde sagen, es ist super, dass du da bist und dass du das auch so richtig spürst. Würde ich sagen, jetzt drehen wir uns mal alle zu unseren Nachbarn nach und nach. Das ist ein bisschen schwierig zu koordinieren, aber ihr kriegt das hin und sagt, schön, dass du da bist. Das habt ihr schon sehr gut gemacht, das war jetzt unsere Übung, das machen wir nachher nämlich nochmal. Also, ich hatte das Privileg, in unserer Predigtserie zum ersten Johannesbrief weiterzumachen und wir sind mittlerweile in Kapitel 4 angekommen und ich darf heute über die Verse 1 bis 6 predigen und ich habe die Predigt mal überschrieben mit dem Thema Wahrheit und Irrtum und wie wir dazwischen unterscheiden können. Das ist ein spannendes Thema, vor allem in heutigen Zeiten. Und der Johannes, der steigt da eigentlich ziemlich, das, was er da beschreibt, das gibt es heute auch, das kennen wir. Und zwar heißt es in Vers 1, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Gottesgeist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt, denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Also, ich dachte, das ist eigentlich genauso wie heute. Es gibt, ich habe es genannt, Pluralität der Meinung. Es gibt genug Leute, die einem irgendwas erzählen wollen. Es gibt nur einen Unterschied. Damals war es eigentlich so, da sind die Leute aufgestanden und haben so gesagt, so spricht der Herr, so und so ist. Und haben praktisch behauptet, dass sie in der Autorität Gottes sprechen würden. Ich glaube, das machen heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so viele. Kommt heutzutage ein bisschen komisch. Es gibt durchaus Leute, die das vielleicht noch machen, aber ist nicht mehr ganz so. Aber was wir haben eine viel größere Verfügbarkeit von Meinungen heutzutage. Man muss nur ins Internet gehen und wird mit Meinungen bombardiert oder wo man auch immer hingeht, wenn man den Fernseher anmacht, die Zeitung liest. Überall ist Meinung dahinter. Und wir sind uns dessen manchmal vielleicht gar nicht bewusst, aber hinter allem steckt Meinung. Und ich werde da nachher, werden wir uns da was anschauen und dann werden wir das Problem dahinter erkennen. Also, und wenn so viele Meinungen existieren, dann muss ich wissen, ja, was ist denn jetzt Wahrheit, was ist Irrtum? Ich muss diese Meinung differenzieren können. Ich kann mir nicht einfach alles anhören, weil die widersprechen sich zum Teil. Außerdem ist manches ein bisschen obskur, vielleicht extrem komisch. Manches macht vielleicht auf den ersten Blick Sinn. Aber wir brauchen in uns eigentlich einen Kompass, der uns sagt, was ist denn jetzt Wahrheit und was ist Irrtum? Was ist vielleicht nicht nur Irrtum, sondern bewusste, hier wie das so ein bisschen hier genannt wird, so Lügenpropheten. Was sind Leute, die uns bewusst in den Irrtum und in eine Verwirrung reinführen wollen? Und vor diesem Problem standen die ersten Christen damals auch, dass eben da welche aufgestanden sind und behauptet, so spricht der Herr und Gottes Geist sagt mir jetzt das und das und das muss ich an euch jetzt herantragen. Und es war natürlich auch im Kontext von denen, wir haben das schon gehört in der Predigtserie von diesen Gnostikern, die damals praktisch eine ähnliche Lehre vertreten haben, die aber doch ein bisschen anders war. Also sie haben angedockt an die christliche Botschaft und das konnte zu Verwirrung führen. Und deswegen sind die auch in der Autorität Gottes aufgetreten, weil die gesagt haben, ja, wir, so spricht Gott. Und es war für die Christen schwierig zu deuten, ja, was ist jetzt so? Und da kommen wir jetzt zu einem ganz einfachen Prüfkriterium. Also wir haben nur 6 Verse und es ist ganz logisch leicht aufgebaut. Insofern, ich hoffe, es gibt heute keine Verständnisprobleme. Da können wir ganz einfach durchgehen. Das ist vielleicht ein bisschen ingenieurtechnisch, aber es ist ganz einfach. Es gibt ein Prüfkriterium, an dem wir die Meinungen prüfen können. Und das kann man ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten. Das ist das Leichte an der Sache. Aber zunächst zum Prüfkriterium. Ich lese mal aus den Versen 2 und 3. Da heißt es, an Folgen könnt ihr, bevor ihr jetzt hier wieder drauf spickelt, erstmal mir zuhören. Also, Vers 2 und 3. An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Also, darin könnt ihr erkennen. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Und wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Also, jetzt machen wir es noch ein bisschen plakativer und nicht auf den Satz schauen. Die einfache Frage ist, bekennt jemand, der da irgendwas von sich gibt, bekennt diese Person Jesus Christus als einen Menschen von Fleisch und Blut. Das klingt jetzt vielleicht mal, also ich möchte sagen, hinter dieser Aussage verstecken sich drei unserer tiefsten Grund, also mindestens drei unserer tiefsten Grundglaubenssätze, die wir haben, unser Dogmen als Christen. Und wer das nicht bekennt, wird auf keinen Fall der Geist Gottes sprechen. Und allein über diese Aussage könnte man wahrscheinlich eine ganze Predigtserie von mehreren Wochen machen, weil die alle drei extrem fundamentale Aussagen haben. Ich möchte mal kurz runterbrechen. Kann ich über alles im Detail sprechen, das würde den Rahmen sprengen, aber ich möchte kurz drei Dinge anreißen. Punkt 1, wir glauben an einen Christus, beziehungsweise den Christus. Das bedeutet, wir glauben, dass wir Menschen aus uns nicht, wir brauchen einen Retter und einen Befreier, den wir Christus nennen, den wir Messias nennen. Das ist ein Konzept, was schon die Ersten, was praktisch die Juden schon hatten damals, diese Erwartungen sagen, wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Erlöser, der uns die endgültige Freiheit reinführen wird, der uns von der menschlichen Bedrückung frei machen wird, von unseren Begrenztheiten und Limitiertheiten. Es ist jetzt ein bisschen theologisch, weil ich nicht gleich die andere, also, und das nächste ist, wir glauben, dass diese Erwartungshaltung, die auf diesen Christus existiert hat, der auch im jüdischen Messias genannt wird, dass die in Jesus erfüllt ist. Also wir sagen, wir glauben an einen Christus und wir glauben zusätzlich, dass dieser Christus nicht erst in Zukunft kommen wird, das ist die Perspektive der Juden, sondern wir sagen, der war bereits da und das ist Jesus. Deswegen nennen wir Jesus, Jesus Christus, weil wir sagen mit dieser Aussage, Jesus ist der Christus, Jesus ist der, den wir erwarten, der uns die Erlösung bringt. Also Punkt 2. Und in den zwei Punkten würden uns vielleicht auch noch die Gnostiker zustimmen. Aber im Punkt 3, der in dieser Aussage versteckt ist, hat es in sich. Und das ist zwar, wir glauben, dass Jesus Mensch wurde, beziehungsweise Mensch war. Und das war zum Beispiel ein Punkt, also wir glauben, dass dieser Christus kein abstraktes Konzept ist, der vielleicht in irgendeinem geistlichen Raum irgendwas bewirkt hat, sondern wir glauben, dass Gott zutiefst Mensch wurde, Fleisch und Blut angenommen hat, und sich praktisch klein gemacht hat, zu uns gekommen ist. Das haben wir auch heute Morgen gesungen, hat Dario gerade schon was drüber geredet, gesagt. Und das war ein Gedanke, der für die Gnostiker absolut nicht ging. Also die haben vielleicht sogar noch gesagt, ja, es gibt einen Christus und Jesus ist dieser Christus. Aber sie haben auf keinen Fall gesagt, dass es war für die Gnostiker undenkbar, dass der Christus als Erlöser, als Gott Mensch werden würde, weil für sie Menschsein ein bisschen so bäh war. Das war was Schlimmes, das macht man nicht. Das kann gar nicht sein, dass der Mensch wurde. Und deswegen war es wichtig, wir sehen hier, die Gnostiker haben vielleicht zwei von diesen Punkten zugestimmt, aber nicht den drei. Und das war das primäre Prüfkriterium, in dem extrem viel Tiefgang steckt, aber ich es leider nicht weiter ausführen kann. Und ich möchte nämlich auf ein bisschen anderen Punkt kommen, der auch der Hauptpunkt von dieser Aussage ist. Also wir sollen das prüfen, deswegen mache ich es jetzt nochmal weg, zu unserem Prüfkriterium. Und wenn es ein Prüfkriterium gibt, dann gibt es auch immer ein Prüfergebnis. Das haben wir gerade in den Versen 2 und 3 schon mal gehabt. Also, wenn jemand dieser Aussage zustimmt, ja, dann spricht aus ihm Gottes Geist, der auch später noch der Geist der Wahrheit genannt wird in Vers 6. Und wenn jemand dem nicht zustimmt, dann spricht laut Text aus den Versen 4, spricht nicht der Geist Gottes aus ihm, sondern der Geist des Antichristen, beziehungsweise der Geist des Irrtums, wie er noch genannt wird. Und jetzt wird es schon ein bisschen holpriger, weil bei diesem Wort Antichrist, da haben ja manche Christen so diese Angewohnheit, so zusammenzuzucken. Da hat man ja so ein bisschen Antichrist und Angst, je nachdem, wie man geprägt ist. Und ich möchte gar nicht darauf eingehen, gibt es jetzt einen Antichrist in Personifizierung oder nicht? Da möchte ich eher Werbung machen. Und zwar, wer sich mit dem Thema noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen müsste, wir haben im Oktober die Eschatologie-WG. Da kann man sich mit diesem Thema dann länger auseinandersetzen. Was heißt das jetzt eigentlich, was hinter diesem ganzen Konzept stecken könnte oder eben auch nicht steckt. Aber was es definitiv gibt, ist der Geist eines Antichristen. Und Antichrist bedeutet ja zunächst mal nur jemand, der gegen Christus gerichtet ist. Also es gibt entweder, spricht zu uns, ein Geist, der aus Gott kommt, oder es spricht aus dem Menschen heraus jemand, der gegen Gott ist. Und ich glaube, dass in letzter Konsequenz alles, was nicht auf Gott hinweist, gegen Gott ist. Ich glaube, es gibt nicht nur so ein Mittendrin und so was Neutrales, sondern ich glaube, es gibt bewusst jemanden, der als Widersacher Gottes, nennen wir ihn Teufel, der auftritt, um uns zu verwirren und uns in Irrtum zu senden. Und es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Im Endeffekt steckt hinter jeder Weltanschauung, hinter jedem Konzept, steckt entweder ein Konzept, was für Gott ist und Gott verherrlicht, oder steckt ein Konzept dahinter, was den Menschen verherrlicht oder was irgendeine Ideologie verherrlicht. Das sind diese tollen Ismen, es gibt ja da ganz viele davon, sei es Humanismus, Idealismus, Liberalismus und was auch immer. Da gibt es Kommunismus, Sozialismus, ganz tolles neues Dataismus. Also es gibt die krassesten, komischsten Weltanschauungen, aber im Endeffekt steht dahinter irgendwas, immer was, was uns von Gott ablenken will. Und es gibt eigentlich nur die zwei Optionen, die dort hinprojiziert sind. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass entweder Gott dahinter steckt, Gottes Geist, oder jemand, der Verwirrung und stechen möchte. Und da heißt es auch in Vers, dieser Vers mit dem Antichrist, da heißt also, aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Also muss man sich auch sagen, nicht der wird kommen, sondern der ist bereits da und zwar schon damals da gewesen. Das heißt, der ist damals da gewesen, der ist auch heute da und es ist ein Geist, der verwirren und von Gott weg ziehen möchte. Und müssen wir da jetzt Angst haben? Wie gehen wir jetzt damit um? Denkt man vielleicht, die anderen Meinungen sind so stark und meine Meinung ist so schwach und ich kann kaum bestehen oder nicht. Was ist unsere Haltung dahinter? Und da gibt der nächste Vers, den möchte ich euch zusprechen. So, da heißt in Vers 4, ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden, denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als welcher in der Welt ist. Das ist die Grundhaltung, die wir haben müssen. Der in uns ist, ist viel stärker als der in der Welt ist. Was schert mich irgendein Geist, der irgendwelche Irrtum und Verwirrung bringt, wenn ich weiß, dass der Geist, der in mir ist, stärker ist? Und wenn das sollte meine Grundhaltung sein, dass ich weiß, dass das so ist, und weil mir das so wichtig ist, möchte ich, dass wir uns das jetzt einmal, das haben wir gerade eben geübt, zu unserem nächsten, jetzt nochmal uns umdrehen und sagen, pass mal auf, der in dir ist, der ist stärker als der in der Welt ist, du brauchst keine Angst haben. Jetzt wird es schon komplizierter. Ihr kriegt das hin? Mal mit Überzeugung. Okay. Well done, ich sehe, ihr seid noch bei mir und ihr seid engagiert. Also, wir müssen uns das immer mal wieder zusprechen, vielleicht uns selbst auch zusprechen, weil das Wahrheit ist und wir müssen Wahrheit hören. Das ist auch, wenn der Geist in uns aktiv wird, der Geist der Wahrheit proklamiert. Jetzt könnte man vielleicht zu diesem Punkt kommen, und das ist, wenn wir so humanistisch geprägt sind oder aufklärerisch heutzutage, dann müssen wir sagen, ja, Wahrheit. Wahrheit ist ja ein gewisses abstraktes Konzept und da hat jeder seine eigene Wahrheit. Seht ihr, das schon wieder so eine Weltanschauung, so ein Geist der Verwirrung, der eigentlich kommt, der gegen dieses originale Konzept, dass es eigentlich eine Wahrheit und eine Lüge gibt, auch so ankommen will. Und er sagt, ja, Wahrheit ist so total relativ und es gibt keine absoluten Wahrheiten mehr und jeder sollte so seine eigene Wahrheit finden. Und so ist so das Konzept, was dahinter steckt. Und es klingt ja mal total tolerant und klingt auch so friedlich. Aber ich möchte euch zeigen, dass das eine ganz krasse Lüge ist, weil da beginnt man zum einen an dem Fundament zu schrauben, dass es absolute Wahrheiten gibt und zum zweiten schraubt man da dran, dass man denkt, Wahrheit sei ja nur so ein bisschen so hier oben im Kopf, hat eigentlich keine Auswirkungen. Und da möchte ich euch was geben und was an die Hand legen, was habe ich vor ein paar Jahren gelernt und es ist total simpel, einfach zu verstehen, aber in der Konsequenz extrem powerful und muss man sagen, eigentlich gar nicht so leicht zu durchsteigen, wenn man sich der Konsequenzen erstmal bewusst wird. Und zwar möchte ich euch mal eine Kausalität folgen, was bedingt. Und zwar fangen wir an, ganz unten, wenn man uns mal mit einem Baum vergleicht, dann haben wir ganz unten Glaube und Weltanschauung als Wurzeln. Darüber kommen unsere Werte und Moral, Regeln und Gesetze und dann unsere Taten und Werke. Und jetzt wird es spannend. Das, was drunter ist, bedingt immer das, was drüber ist. Das heißt, was ich glaube, wird sich in meiner Werte und meiner Moral niederschlagen. Und das, was ich an Werte und Moral habe, das wird sich in Regeln und Gesetze, individuelle, die ich für mich mache, Verhaltensregeln niederschlagen. Und wenn ich eine Verhaltensregel für mich selbst mal gewisserweise definiert habe, dann werde ich dir meistens folgen. Das heißt, es wird in meinen Taten und Werken sich widerschlagen. Das klingt jetzt zunächst mal total simpel, aber ich möchte euch mal ein paar Sachen, also ich mache es vielleicht mal ein Beispiel. Ich mache mal ein krasses Beispiel. Wir glauben ja so in Deutschland glauben wir ja, fangen mal hier an. Wir glauben ja so an die Menschenwürde, steht ja auch bei uns im Grundgesetz, die Menschenwürde. Und daraus leiten wir ab, gewisse Sachen ab, wie zum Beispiel eben, dass das Leben einen hohen Stellenwert hat, dass der Mensch als Individuum angesehen wird, dass Mord was Schlimmes ist zum Beispiel, leiten wir daraus unter anderem ab. Und darunter steckt aber, was wir vielleicht gar nicht wissen, da steckt letztendlich, woher kommt denn dieses Konzept der Menschenwürde? Das ist ja nicht aus leerem Raum gekommen, sondern eigentlich steckt dahinter, das ist zutiefst, ich lese gerade ein Buch für die sich interessieren dafür, da geht es um Unterschied, wo kommen diese unsere Werte eigentlich her, das ist ein bisschen bekannt, das heißt das Buch der Mitte von Vishnal Mangalwadi heißt er. Und letztendlich sagt er, diese Menschenwürde, das ist was wir in Europa und im Westen haben, weil das zutiefst aus den christlichen Werten kommt. Weil wir als, wenn er sagt, das ist von Gott eingegeben, weil Gott hat jeden von uns individuell gemacht, er hat sich jeden ausgedacht und deswegen ist in jedem Menschen Würde drin. Aber wenn du mit dem Konzept der Evolution oder da rangehst oder mit diesen ganzen tollen Sachen, die jetzt gerade aufkommen, wo man zum Beispiel sagt, ja, der Mensch ist ja im Großen und Ganzen nichts anderes als ein Tier. Dann liegt, oder der Mensch ist zum Beispiel absolutes Zufallsprodukt. Wenn ich daran glaube, dass einfach irgendwie was, bumm, kosmisch, dung, dung, und alles zusammenkommen ist und am Schluss kam irgendwie ein Mensch raus und auch du als Individuum totaler Zufall bist, dann gibt es darin in letzter Konsequenz keine Menschenwürde, dann ist es einfach nur ein Zellhaufen, der zufällig da ist. Und daraus leitet sich eigentlich keine Menschenwürde mehr ab. Und deswegen werde ich das Leben nicht schätzen und dann können Menschen einfach umgebracht werden. Es ist in anderen Kulturen kein Problem, zu sagen, das Leben eines kleinen Babys anzuschauen. Es sagt, das futtert nur mehr, das muss ich versorgen, aber es hat keinen Wert in sich, also kann ich es verbrennen oder irgendwo in den nächsten Fluss schmeißen. Das, was für uns total völlig abstrus erscheint, ist in anderen Kulturen völlig normal, weil sie eine völlig andere Glaubens- und Weltanschauung haben. Und das ist vielleicht ein krasses Beispiel, was ich damit sagen will, ist, unser Konzept heutzutage sagt immer, ja, Werte und Moral, das kann jeder haben, wie er will. Und Glaube und Weltanschauung soll auf jeden Fall auch jeder haben, wie er will. Aber das gebe ich nicht vor. Was ich vorgebe als Staat zum Beispiel sind Regeln und Gesetze und ich hoffe dann, dass die Menschen sich daran halten. Aber wie kann ich von einem Menschen erwarten, wenn die alle unterschiedliche Glaubensanschauungen haben und Werte und Moral, wie kann ich davon erwarten, dass sie sich alle an die gleichen Regeln und Gesetze halten? Die werden immer, kennt ihr das mit so einem Einkaufswagen, wenn man manchmal so einen Einkaufswagen hat, der immer nach links oder rechts weg will, die nicht gerade laufen, wenn die nicht gut geölt sind oder was auch immer. Und so ist das dann hast du vielleicht deine Werte und Moral, die vielleicht in dem Fall mal komisch sind und du willst eigentlich, du weißt, da ist das Regeln und Gesetze, aber du musst ständig gegenlenken, weil das Ding immer nach links oder rechts weg will. Und so ist das, wenn du nur Regeln und Gesetze vorgibst, aber eigentlich eine Werte und Moral kommst, dann kommst du immer in diesen Widerstreit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass unter all dem noch eigentlich die Glaubensanschauungen sind. Und nebenbei ist das auch die Anleitung, wie man eine ganze Nation transformieren kann oder wie man einen Wertewandel oder einen Mentalitätswandel in der kompletten Gesellschaft herbeiführt. Genau das ist was in der Reformation passiert ist. Der christliche Glaube ist in Zeiten der Reformation so tief an allen verwurzelt worden, dass sich daraus ganz normal Werte und Moral ergeben haben und Regeln und Gesetze und dann Taten und Werke. Die ganze Gesellschaft wurde auf einmal geprägt und katalysiert, indem ganz viele Sachen entstanden sind. Alles, weil die Glaube und die Weltanschauung auf einmal ausgerichtet wurde, neu in ihnen aufgeblüht ist. Und ich würde sagen, ähm, wie mache ich weiter? Ich mache es. Also, Glaube und Weltanschauung. Zunächst machen wir es jetzt persönlich. Wir machen es erstmal persönlich. Ich möchte mit dir darüber sprechen. Was sind deine Glauben und was ist deine Weltanschauung? Weil, was wäre, wenn du schon seit Jahren an irgendwelche Lügen glaubst, an irgendwelche Weltanschauungen, an irgendwelche Wahrheiten, die sich ja hinter dem Glauben letztendlich verstecken, an irgendwelche Wahrheiten, an denen du dich schon seit Jahren klammerst, die aber eigentlich nicht dem Geist der Wahrheit entspringen, sondern die dem Geist der Lüge entspringen. Und was wäre, wenn heute der Tag ist, wo du erkennst, dass diese Wahrheiten, die du immer geglaubt hast, die deine Werte und deine Moral geprägt haben, die deine Regeln und Gesetze geprägt haben, dass das Lügen sind, dass das nicht dem Geist aus dem Geist der Wahrheit entspringt, sondern aus dem Geist des Irrtums. Was wäre, wenn heute der Tag wäre, wo du das ablegen kannst und neu aufbrechen kannst, wo du die Lügen, die du hattest in deinem Leben, ersetzen kannst? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du glaubst, vielleicht glaubst du der Lüge, ich bin nichts, ich bin klein, dann ist das eine Lüge, das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Wenn du das glaubst, dann wirst du immer sagen, ich bin klein, mein Wert, ich soll am besten nicht auffallen und schön brav mich an alles halten. Und dann wirst du so leben, dann wirst du passiv leben, du wirst nichts verändern. Aber wenn du sagst, hey, Gott hat in jeden von uns was reingelegt, er hat jeden dazu berufen in Fähigkeiten und Gaben und hat ihn individuell ausgestattet, dass er diese Welt verändert, dass er gerade da reinwirken kann, dann wirst du nicht mehr sagen, so, ich bin hier passiv und ich kann nichts verändern, sondern du wirst rausgehen und sagen, okay, das ist mein Einflussbereich, wo ist mir in gewisser Weise Autorität gegeben, da gehe ich rein und da verändere ich was. Und daraus geschehen ganz andere Taten und Werke. Und es fängt alles da an, da unten an. Glaubst du, was ist dein Glaube? Was hat da reingelegt? Glaubst du, dass du nichts wert bist, dass du nichts verändern kannst? Oder glaubst du, dass du von Gott gesetzt bist, was zu verändern? Oder was ist mit deinem Selbstwert? Wenn du glaubst, dass du nichts wert bist, dass du nicht geliebt bist, dass du irgendwie völlig zufällig oder willkürlich hier bist und dich keiner wahrnimmt, dann werden daraus Wert und Moral verstehen. Dann wirst du auch zum Beispiel sagen, ja, ich bin nichts wert, also kann ich mich auch hingeben, weil ich keinen Wert besitze und alle anderen können was mit mir machen oder sowas. Und dann geschehen Taten und Werke raus und ich glaube, die werden dir nicht gut tun. Aber wenn du erkennst, dass in dir total ein Wert reingelegt ist von Gott, dann wirst du auf einmal aufblühen und du wirst probieren, in anderen diese Schönheit zu sehen. Du wirst sie selbst in dir sehen, du wirst sie ausstrahlen, die Schönheit, und du wirst sie in diese Welt hinaustragen. Und deswegen ist es so wichtig, was wir glauben. Und ich sage nochmal, was wäre, wenn heute der Tag wäre, an dem du die Lügen, die du vielleicht lang geglaubt hast, weglegst? Und weil mir das so wichtig ist, nehmen wir uns mal eine kurze Minute Zeit und fragen mal, du Geist der Wahrheit, was sind vielleicht Lügen, die ich geglaubt habe? Und was könnte das bei mir beeinflusst haben? Wenn du dich immer fragst, warum handle ich eigentlich immer so, obwohl ich es gar nicht will, dann ist das schon mal ein Ansatzpunkt, eigentlich zu sagen, vielleicht ist irgendwas an meinem System falsch. Selbst wenn ich irgendwelche Regeln und Gesetze habe, wo ich denke, die sind gut, vielleicht ist mein Wert und Moral dahinter doch falsch. Und deswegen kann ich da oben, geht es bei mir immer nach links weg, obwohl ich nach geradeaus will. Wie war das mal, Markus? Dann blinke ich links, obwohl ich rechts fahren will. Ja? Nehmen wir uns mal eine Minute Zeit, da kurz drüber nachzudenken. Okay, so eine Minute kann ganz schön lang sein. Wenn dir jetzt irgendwas gekommen ist oder so, dann nimm es mit, behalte es mal in deinem Herzen und prüf es einfach mal. Geh hier nicht raus, ohne zu sagen, entweder sagst du vielleicht, hey, ich möchte es mit jemandem drüber reden oder ich möchte es im Gebet nochmal festmachen, dass vielleicht ich habe deine Lüge erkannt und dass die Wahrheit in mich reinkommt. Aber geh hier nicht raus, ohne dir nicht irgendwas vorzugenommen haben, dass du den Punkt angehen willst, wenn dir was gekommen ist. Jetzt möchte ich noch was sagen. Unsere Regierung oder... In Wir haben gerade in unserer Gesellschaft das Problem, wie ich schon geschildert habe, dass wir nur noch hier Werte und Moral und Glaube und Weltanschauung zur Privatsache erklären und das nicht mehr anschauen. Aber was ich glaube, ist zutiefst, dass das Heilung ist, wenn wir, oder andersrum, dass das Bild Gottes für uns und unsere Gesellschaft die beste Nachricht ist, die wir haben können. Ich bin so wieder, also wenn ich dieses Buch zurzeit lese und auch mich da wieder bewusst mache, dann bin ich mal krass, alles, was echt voll gut ist, was wir alles haben, selbst unsere Technologie, unsere Bildung, unsere Wirtschaft, all diese Geschichten sind eigentlich zutiefst geprägt worden von dem positiven Bild von Gott. Gott wollte das, er wollte das reinlegen in eine Gesellschaft, die aufblüht. Er wollte sehen, wie Wohlstand geriert wird, wie Bildung, wie auch Emanzipation. Also ich meine in der Folge, dass ich mich eben lossage von Dingen, dass ich selbst mein Leben bestimmen kann. Und das ist alles zutiefst von Gott drin, wenn ich mir diese Schönheit anschaue. Und wir werfen das alles über Bord, wenn wir denken, ja, wenn ich Gott da abschneide, dann schneide ich praktisch den Saft, die Wurzeln von dieser Geschichte ab und dann wird dieses Ding, was wir jetzt so verherrlichen, sei es, dass wir im Westen ja so viel Wohlstand haben, dass wir so tolle Demokratie haben und all sowas, das wird vielleicht total zergehen. Wenn ich die Wurzeln abschneide, dann geht der Baum ein. Und wir müssen da uns wirklich, wir können dankbar sein für dieses Erbe, was wir seit Jahrhunderten hier in Europa und in Amerika dadurch haben, dass durch die Reformation das alles geprägt worden ist und durch die Christen zutiefst, auch christliche Politiker, christliche Wissenschaftler und Forscher, die viele Sachen verändert haben. Und wenn wir aber probieren, den Glaube und unser christliches Erbe, diese wunderbare Idee von Gott, wenn wir die abschneiden, dann wird sich das Auswirkungen auf diese Geschichten haben und dann werden wir meines Erachtens weiter absacken und dann werden wir uns erstmal bewusst sein, was für Konsequenzen das hatte, dass wir Gott über Bord geschmissen haben. Und ich möchte nochmal sagen, ich glaube, dass die Idee Gottes für unser Leben als Individuum und für unsere Gesellschaft das Schönste und Wertvollste ist, was wir haben können. Und ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, dass sich das wie so ein schönes Parfüm über unsere Gesellschaft legt und ausbreitet und einfach nur Heilung bringt und Menschen in die Freiheit reinführt. Weil habe ich mir auch überlegt, habe ich mich daran erinnert, das heißt in Johannes 8, Vers 32, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Und wenn der Geist Gottes seine Wahrheit in uns gekommen ist, dass uns diese Wahrheit frei machen wird. Und ich glaube, das ist auch zutiefst was am Herzen Gottes, dass all diese Dinge uns frei machen sollen in letzter Instanz. Jetzt vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss. Wie nehme ich denn jetzt Wahrheit eigentlich überhaupt wahr? Klar, wenn er sich bekennt zu Christus und so, dass Christus Jesus Christus war und als Fleisch in die Welt gekommen ist, als Fleisch und Blut, ist ein so Kriterium, aber heutzutage würde das ja gar nicht mal mehr so in etwa von sich geben. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir sind ja nicht allein, sondern wenn ich eben den Weg zur Wahrheit suche, dann möchte ich uns an zwei Bibelstellen erinnern, auch aus dem Johannesevangelium. Da heißt es in Johannes 16, Vers 13, ihr könnt es selber lesen, eigentlich, dass Gott und dass Jesus versprochen hat, hey, ich werde euch einen Helfer senden, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, und er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Wir sind nicht allein gelassen, sondern der Heilige Geist ist uns gegeben und wir dürfen auch sagen, hey, Heiliger Geist, das verwirrt mich, was ich gerade gehört habe. Was macht es? Sprichst du aus dieser Person, aus dieser Lehre oder ist es irgendwas ganz anderes, was mich völlig abstrus führt? Ich habe neulich ein anderes Buch gelesen oder als Hörbuch angehört, so von so einem Prediger und, nein, der Prediger, falsches Wort, wie soll man es nennen, von so einem, der echt viel Einfluss hat, wahrscheinlich kennt ihr nicht so viele, obwohl der in allen Leitmedien in Deutschland regelmäßig erscheint, sein Buch war auf der Spiegel-Bestsellerliste lange Platz 1. Der heißt Yuval Hariri, falls den schon mal jemand gehört hat, wird auch von Obama oder so angepriesen, hat ein Buch geschrieben, zwei Bücher geschrieben, das zweite Buch heißt Homo Deus und ist interessant, aber wenn du das liest, boah, da kriegst du, ich habe das gelesen, auf einmal habe ich gemerkt, hey, der Heilige Geist spricht so zu mir, das ist jetzt mal krasse Unwahrheit, was dieser Mensch ausspricht. Der ist so der Meinung, dass wir alle nur Tiere wären und viele andere Sachen. Aber der wird verehrt in unserer Zeit. Die Leitmedien, die pushen den. Den liest du in der Wirtschaftswoche, den liest du in der Zeit, den liest du im Spiegel. Der wird überall gepusht. Und je nachdem, wo du dich dann auseinandersetzt, überall kommt der her, weil der halt über künstliche Intelligenz und Roboter redet und sowas. Und alle denken, da geht's hin. Und die verehren den. Die denken alle, wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Wie ist denn die Zukunft, Herr Hariri? Und dann sagt er, ja, passen Sie auf, die Maschinen und so. Und dann, aber was der... Seine Grundaussage ist total krass, der lehnt total das Christentum ab, er lehnt jeglichen Menschenwürde ab in größeren Sachen und so. Und als ich das Buch mir zum Teil angehört habe, dachte ich, boah, ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, Jonathan, tu dir das Zeug nicht länger an, weil das ist keine Wahrheit und das ist nur der Geist der Verwirrung und des Irrtums, der da in dich reinkommt, probiert. Und ich habe gemerkt, wie so ein Frieden in mich reinkommt, wie ich manchmal danach so, okay, Heiliger Geist, was sagst denn du jetzt eigentlich zu mir? Okay, ich bin kein Tier. Okay, danke. Er hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wir müssen, und ich sage dir mal, Heiliger Geist, ich brauche jetzt wieder deine Wahrheit, ich brauche das in dich reinkommen, weil wir täglich bombardiert werden. Selbst in der Flüchtlingskrise, müsst ihr mal gucken, wie unser Land von erstmal so Willkommenskultur auf Rechtsruck und jetzt wieder so ein bisschen hin, das Pendel schlägt dauernd aus. Und das ist totale Meinungsmache und wir sind da dauernd, wir wissen ja nicht mehr, wo müssen wir jetzt hin und was jetzt gerade angesagt und so. Und da brauchen wir den Heiligen Geist, der uns einfach mal Konstanz reingibt von dieser ganzen Meinungsmache, wo wir uns so gern leicht manipulieren lassen. Und sagen, okay, Heiliger Geist, was ist denn jetzt eigentlich mal deine Perspektive da drauf? Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, wenn wir sagen, Heiliger Geist, du bist mir gegeben, sprich du jetzt Wahrheit in mich rein. Mal alle anderen Ausflüsse weg und komm du jetzt in mich. Schenk mir dein, da sprich du Identität in mich rein, was wirklich Wahrheit ist. Und da verändert sich was. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Wenn du manchmal verwirrt bist von all diesen komischen Meinungen und Sachen, die an uns herangetragen wird, dann öffne ich für den Heiligen Geist der Wahrheit, der reinkommt. Und da gibt es jetzt in Vers 5 steht da auch noch, letztendlich so wird ein bisschen differenziert zwischen den Menschen, die Gott haben und die Menschen, die nicht Gott haben. Und sagt, diese Menschen, die liegen, nehmen all diese Sachen auf, weil die kommen aus der Welt, genauso wie die Propheten wie diese Lügenpropheten aus der Welt kommen. Und deswegen hören die denen zu und die hören denen auch gerne zu und nehmen das gerne auf. Und die sagen, und ihr braucht eigentlich gar nicht an die mit denen reden, weil euch werden sie nicht hören. Und vielleicht ist es auch unsere Erfahrung, die Menschen halten uns vielleicht manchmal für ein bisschen bekloppt. Aber das ist normal, das ist völlig normal, weil die kommen aus der Welt, die können gar nicht, vielleicht bist du auch, denkst du, was redet der da vorne? Er hat keine Ahnung, vielleicht denkst du jetzt gerade so. Und das ist völlig normal und das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber eins möchte ich dir sagen, ich glaube, dass es immer noch den Geist da ist, in Johannes 16, Vers 8, da heißt, dieser Geist, der ist aber auch gekommen, dass er wird der Welt zeigen und den Menschen in der Welt, dass sie im Unrecht sind. Und er wird die Menschen Augen öffnen für die Sünde und für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Ich glaube, dass der Heilige Geist trotz aller Vorbehalte, die Menschen manchmal haben müssten, in Menschen reinspricht. Und das ist auch unsere Hoffnung. Ich denke mal, dass wir einfach manchmal sagen, hey, ich kann dem erzählen, was ich will, aber ich komme nicht an, aber ich kann beten, dass der Heilige Geist zu ihm spricht in einem ruhigen Moment. Und vielleicht spürst du, dass er gerade so zu dir spricht. Ich möchte nochmal auf eine Frage kurz zurückkommen, auf dieses Dogma oder auf diese Aussage, unser Prüfkriterium. Und zu fragen, nicht bekennt diese Person, sondern bekennst du. Ist das für dich klar, dass Jesus der Christus ist? Ist es für dich klar, dass du einen Erlöser brauchst? Und vielleicht bist da, hast du gewisse Vorbehalte, aber ich möchte dich nochmal ermutigen. Es gibt einen Geist der Wahrheit und es gibt einen Geist der Lüge. Und du solltest dich dazwischen entscheiden. Und manchmal, wenn du denkst, oh, irgendwie da klopft doch was an, dann gib dem mal nach und hör dem mal zu. Weil ich glaube, der möchte dich in die Wahrheit führen und dich frei machen von all diesen Lügen dieser Welt. Damit wäre ich auch schon am Ende gekommen. Am Ende gekommen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Vater, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns Wahrheit in uns reinsprechen möchtest, dass du der Geist der Wahrheit bist. Und wir bekennen, es gibt eine Wahrheit und ich möchte über allen hier aussprechen, dass die Wahrheit sie frei machen wird. Ich bete, dass, Heiliger Geist, dass du in unsere Herzen immer mehr reinkommst und uns Wahrheit kundtunst, dass du uns auch zeigst, wo Lüge und Irrtum in dieser Welt vorherrschen, wo Lüge und Irrtum Einfluss in unserem Leben genommen haben. Heiliger Geist, sprich du jetzt zu uns, lass es den Tag sein, wo wir diese Lügen ablegen und wo wir deine Wahrheit ergreifen. Du bist der Veränderungen wirken kann. Kein Mensch, keine abstrakten Konzepte können Veränderungen bewirken, aber dein Geist, Heiliger Geist, du kannst Veränderungen bewirken. Ich sage einfach, sprich du jetzt, sprich du über diese nächsten Tage, über die nächsten Wochen in uns hinein und zeig du uns, wo Lüge in unserem Leben Platz genommen hat und schmeiß sie raus und füll das mit deiner Wahrheit. Dank, dass du real bist und dass du wirkst zum Positiven hin, dass dein Duft sich in der Welt ausbreitet. Ehre sei dir. Amen.